Doppelspitze, ein Podcast des Staatsanzeigers.
Ja, heute haben mich einen Gast, den Sie auch schon mal gehört haben, nämlich Wolfgang Leher, unser Redakteur für Wirtschaft. Herzlich willkommen, lieber Wolfgang.
Ja, hallo Raphael, ich freue mich.
Sehr schön, ich freue mich auch. Du bist ja auch gerne Schweizurlauber, oder? Du bist gerne dort mal zum Wandern, oder?
Ja, Wandern und Skifahren. Zuletzt war ich am Engelsberg und wir haben am Zürichsee gewohnt, sind dann natürlich an Luzern vorbei da hochgefahren und diese Landschaft ist so beeindruckend. Ich liebe sie. Die Berge, wenn man da oben ist, ein Gefühl von Freiheit, so wie das Schweizer Volk ja auch ist.
Absolut. Ich war auch erst vor kurzem dort. Wir reden nämlich über die Schweiz heute, ne? Überraschenderweise. Ich war tatsächlich im Engadin unterwegs, Richtung Berniner Pass. Also großartig die Landschaft, die Alpen, die Gletscher. Aber auch die Bahn war faszinierend. Die war nämlich immer auf die Sekunde pünktlich. Und wenn sie mal ausfällt oder 3 Minuten Verspätung hat, entschuldigt man sich sofort. Ist man als deutscher Bahnkunde absolut nicht gewöhnt.
Das Land ist wie eine Modelleisenbahn. Alles sehr gut aufgeräumt. Und was mich beeindruckt, ist eigentlich auch die Freundlichkeit der Schweizer. Also ich bin in Freiburg aufgewachsen und kann so ein bisschen badisch. Und ich verstehe die Leute sehr gut. Und wenn man da so ein bisschen ankommt mit Grüezi, dann ist man sofort dabei, finde ich. Also dieses Vorteil, dass die Schweizer so ein bisschen reserviert sind, kann ich jetzt nicht nachvollziehen.
Das ist, glaube ich, auch ein Ergebnis der Kleinheit der Schweiz. Man kennt sich, man hat zusammen Wehrdienst gemacht. Das ist so eine kleine Gemeinschaft miteinander. Und wenn man sich ein bisschen offen dem gibt, dann sind sie auch ganz freundlich. Ich kann noch ein interessantes, schönes Schweiz-Erlebnis teilen. Wir waren letztes Jahr mit Winfried Kretschmann sozusagen auf der letzten Reise in die Schweiz. Und da durften wir einen kleinen Blick in die Regierungsstube der Kantonalregierung von Zürich werfen. Und das war so beeindruckend, auf dem Tisch der Regierungsbank, also sozusagen der, wo die obersten Regierungsmitglieder sitzen, war akkurat angelistet Büroklammern, Ricola-Kräuter und auch ein paar Stifte in so einem rechten Winkel, also mit so einer Präzision und Ordnung. Dagegen sind wir Deutschen eher die Schlamper, wenn man sich sowas anguckt.
Ja. Wobei wir Deutschen ja eigentlich auch lange Zeit vielleicht belächelt wurden, weil wir so pünktlich sind. Ein Mann, ein Wort. Also wir sind zuverlässig. Das ist vielleicht heute ein bisschen eingerissen. In der Schweiz vielleicht auch, das weiß ich nicht. Aber die Schweizer gelten nach wie vor wegen ihrer Bahn als pünktlich und akkurat.
Das stimmt. Das sind sie auch, ne? Im Gegensatz zu uns.
Der Podcast wird gesponsert vom Sparkassenverband Baden-Württemberg, dem Wirtschaftsfachverband der 50 Sparkassen und ihrer Verbundunternehmen im Land. Als Arbeitgeber ist er das Haus der Möglichkeiten. Denn wer dort arbeitet, hat viel Raum, um die eigene Expertise auf sicherem Fundament einzubringen. Haben Sie schon einmal über eine Karriere in der Wirtschaftsprüfung der Sparkassen nachgedacht? Diese und andere verantwortungsvolle Tätigkeiten finden Sie unter www.sv-bw.de/karriere.
Wir können, glaube ich, noch ganz viele lustige Geschichten über die Schweiz erzählen, aber wir wollen heute uns auch ganz ernsthaft mit der Frage beschäftigen, warum geht es der Schweiz besser und was können wir von der Schweiz lernen? Unser aktueller Anlass ist aber die sogenannte 10-Millionen-Initiative. In der Schweiz wurde nämlich mal wieder abgestimmt, jetzt am vergangenen Sonntag. Die SVP, die rechtskonservative Partei, wollte eine Begrenzung der Einwohnerzahl auf 10 Millionen mit drastischen Beschränkungen der Zuwanderung und möglicherweise auch, wenn das nicht möglich ist, die Kündigung aller Abkommen mit der EU. Und das ist ganz knapp gescheitert. So mit 55% wurde diese Initiative abgelehnt.
Ja, also die Initiative wurde abgelehnt, aber wenn ich das richtig sehe, die Bundesregierung dort, die hat schon verlautbaren lassen, dass sie das Ergebnis akzeptiert, aber auch die Stimmen der Unterlegenen wahrnimmt. Und das fand ich eine besondere Aussage. Warum? Weil eine Volksinitiative soll ja eigentlich auch zur Befriedung helfen. Ja, man tauscht die Argumente aus, dann kommt die Volksabstimmung, eine Seite gewinnt, aber man vergisst nicht die andere Seite. Und das finde ich, denk da jetzt an Stuttgart 21, sowas finde ich hilfreich, wenn es konfliktäre Themen gibt, dass man vielleicht zur Befriedung von Konflikten so beitragen kann.
Ich glaube, das ist sogar eines der Erfolgsrezepte. Ich glaube, Faktor 1, den wir herausarbeiten können, politische Stabilität und auch gleichzeitig Elastizität. Ne? Es wird über ganz viel abgestimmt. Das heißt, man kann nicht sagen, man ist vorher nicht gefragt worden. Das gilt ja sogar auf kommunaler Ebene. Da gibt es eine Gemeindeversammlung, da hebt jeder die Hand und dann wird abgestimmt. Und trotzdem agiert Politik in der Schweiz so, dass Volksabstimmungen antizipiert werden oder aufgenommen werden. Das heißt, ganz oft werden Gesetze so erlassen, dass sie, wie sagt man das, volksabstimmungssicher sind, also möglichst viele Interessen schon einbinden. Und das ist ein ganz typisches Beispiel. Ja, die SVP hat verloren mit der Initiative, aber natürlich hat das auch sozusagen bewirkt, dass im Vorfeld bereits die Parteien, die ja alle in einer großen Dauerkoalition miteinander regieren, gesagt haben, ja, wir nehmen trotzdem eure Anliegen auf. Und natürlich verstehen wir, dass wir Zuwanderung auch begrenzen wollen. Und ich glaube, das ist halt erstaunlich. Bei uns würde das anders laufen. Ja? Da gäbe es eine Forderung, die würde bloß abgelehnt. Das Volk würde nicht gefragt werden. Und eine Partei würde dann beleidigt durch die Lande laufen und sagen, ach, die anderen nehmen uns nicht ernst. Das läuft in der Schweiz irgendwie anders.
Ja, die Frage ist natürlich, ob das für uns auch ein Modell sein könnte. Also Baden-Württemberg hat es ja praktiziert mit Stuttgart 21. Ich meine erfolgreich. Das hat zur Befriedung beigetragen. Das ist die Frage, ob man bei bestimmten Themen, die man definieren muss vorher, auch auf Bundesebene so ein Instrument einsetzen könnte, um die Bevölkerung zusammenzubringen wieder.
Also ich bin immer ein großer Anhänger von Volksentscheiden gewesen auf kommunaler Ebene. Man kann natürlich auch damit gut und klug Politik machen. Ne? Und ich glaube, das, was Kretschmann getan hat, er hat gesehen, da ist die Bevölkerung gespalten, ziemlich genau in der Hälfte. Und es hat erbitterte Auseinandersetzungen gegeben, bis hin mit Wasserwerfern der Schwarzen Donnerstag. Hat ja sogar zu einem Machtwechsel in Baden-Württemberg geführt. Und was war nach dem Volksentscheid? Da war das Thema durch. Bis auf ganz wenige, die einfach immer noch dagegen gewesen sind und demonstriert haben, haben die meisten gesagt, das Volk hat entschieden, jetzt kann niemand mehr behaupten, es ist über unsere Köpfe hinweg entschieden worden. Damit wäre das Thema tatsächlich befriedet. Ja. Die Frage ist natürlich, funktioniert das immer und auch im großen Rahmen? Ne? Kann man auch ein Land mit 80 Millionen so führen? Ne? Kann man über ganz viele Fragen abstimmen? Oder wird es dann auch unübersichtlich und vielleicht blockiert sich auch manches? Das ist eine spannende Frage.
Die spannende Frage, die dabei auch mitklingt, ist, welche Themen könnten für Volksabstimmungen geeignet sein und welche eben nicht? Das muss man vorher tatsächlich irgendwie definieren, weil nicht alles ist wahrscheinlich geeignet. Da, wo es zum Beispiel unsere Verfassung angeht, da ist es vielleicht schwierig, dass man Themen, die die Verfassung betreffen, dann zur Volksabstimmung stellt.
Ich glaube aber, die Schweiz hat ja nicht nur direkte Demokratie, sondern sie hat auch eine Konkordanzdemokratie. Das ist ja ein sehr schönes Wort, das bezeichnet, dass auch in der Regierung alle einbezogen sind. Ne? In der Schweiz regiert seit vielen Jahren dieselbe Parteienkonstellation, nämlich alle großen Parteien mit der sogenannten Zauberformel, ne? Also SVP, SP, CVP und FDP. Und das sorgt natürlich für Stabilität. Und da ist gar keine Brandmauerdiskussion nötig, weil die SVP, die so ein bisschen, naja, mit gewissen Abstrichen vielleicht dem entspricht, was wir hier als AfD in Deutschland haben, einfach auch mitarbeitet und die immer eingebunden ist und gar nicht sagen können, wir sind nicht mitregierend. Also ich glaube, das sind ganz viele Faktoren, die gerade in dieser zugespitzten, polarisierten Stimmung, die wir jetzt nicht nur in Deutschland, sondern in Europa oder vielleicht sogar weltweit haben, die der Schweiz da eine gewisse Stabilität bringen. Und ich habe das selbst erlebt, ich habe die Zeitung dort gelesen, da gibt es natürlich dieselben Kontroversen wie bei uns. Da wird gestritten über Arbeitnehmerrechte, über Wirtschaft, über Freiheit, über Steuern. Aber man hat das Gefühl, es ist alles in einem Rahmen, wo das konfliktfrei dann irgendwann auch wieder gelöst wird.
Ja, ein Vorteil, den ich bei Volksabstimmungen sehe, ist, dass bestimmte Themen intensiv diskutiert werden. Das heißt, die Bevölkerung wird mitgenommen und muss sich positionieren und muss sich mit einem Thema befassen. Und ich finde, das ist ein großer Vorteil von Volksabstimmungen, dass die Menschen mitgenommen werden, dass sie informiert sind und dass sie dann ihre Stimme auch abgeben müssen.
Allerdings gibt es natürlich auch Nachteile, während sonst manche Dinge, wie zum Beispiel das Frauenwahlrecht, also gesellschaftliche Fortschritte, sind oft in der Schweiz sehr viel später eingetreten. Wir erinnern uns an das kleine Kantol Appenzell-Innerrhoden. Die mussten tatsächlich dann per Bundesgerichtsbeschluss dazu gezwungen worden, überhaupt Frauenwahlrecht zuzulassen. Aber die immer wieder in Volksabstimmungen gesagt haben, nein, das wollen wir nicht. Ne? Also hat immer zwei Seiten der Medaille. Manchmal kann natürlich so eine Konkordanzdemokratie mit vielen kleinen Entscheidungswegen und ganz vielen Abstimmungen natürlich auch zu Langsamkeit führen. Also deswegen, das muss man immer gründlich abwägen, aber ich glaube, wir sind uns einig, ich persönlich glaube, ein bisschen mehr Volksentscheide auch auf Bundesebene könnten uns, glaube ich, nicht schaden. Aber lass mal noch mal ein bisschen gucken. Wir wollen ja schauen, was können wir von der Schweiz lernen. Vielleicht mal ganz kurz noch zur Bedeutung der Schweiz in Baden-Württemberg, für Baden-Württemberg. Ist ja ein ganz, ganz wichtiger Handelspartner. Du hast doch mal ein paar Punkte zusammengeschrieben, was auch die gemeinsamen Beziehungen angeht.
Ja, also das stimmt. Die Schweiz steht an Position Nummer 2, unserer wichtigsten Handelspartner. Wir exportieren in die Schweiz fast so viel wie in die USA und in den letzten Jahren hat es tatsächlich zugenommen. Die Schweiz, unser unmittelbarer Nachbar, ist auch wichtig für uns als Exportpartner und das hat die Landesregierung auch natürlich lange erkannt und die Landesregierung hat eine Schweiz-Strategie entwickelt. Und die gibt es seit Jahren und hat die im vergangenen Jahr, also genau fast vor einem Jahr ungefähr, fortgeschrieben. Und diese Schweiz-Strategie, die soll eben die Wirtschaft, Arbeits- und Lebensräume dieser beiden Länder mehr verknüpfen. Also natürlich steht da im Mittelpunkt, dass man die Wirtschaftskooperation ausbaut, die Wissenschafts- und Technologiekooperation, aber auch zusammenarbeitet im Bereich nachhaltige Mobilität oder Wasserstoff. Und Ministerpräsident Kretschmann, der hat betont, dass das zwei starke Innovationsregionen sind. Und beide haben eines gemeinsam, nämlich den dynamischen Mittelstand. Und von daher finde ich es toll, dass Baden-Württembergs Politik ganz klar sich positioniert zur Schweiz und sagt, wir wollen mit euch zusammenarbeiten. Ihr seid nicht in der EU, aber trotzdem, wir haben großes Interesse dran und Baden-Württemberg versucht dann eben auch so eine Mittlerrolle einzunehmen zwischen Schweiz und EU. Eine Mittlerrolle, damit die Schweiz sich gut andocken kann an den EU-Raum. Weil die Schweiz natürlich, ich sag mal, lapidar zickig ist. Die wollen ihre Freiheit behalten und da gibt es ja diesen Streit zwischen denen, die die EU kritisch sehen und die gerne näher an die EU ranrücken wollen. Und die Kritiker, die sprechen ja von Unterwerfung, also einem Unterwerfungsvertrag. Und die anderen, die wollen eben die ganzen Vorteile der EU wahrnehmen, weil sie wissen, die Schweiz ist kein separater Raum, der ist angedockt an die EU und hat sehr viele wirtschaftliche Verflechtungen und die sind natürlich dann kompliziert, wenn man das nur in einem Abkommen regelt.
Ja, und das ist das Problem, der Vorteil der Schweiz ist, sie ist unabhängig, neutral, zieht natürlich dadurch viel Finanzindustrie an, auch manche Firmen, die sich gerne in die Schweiz verlagern mit niedrigen Steuern, aber der Nachteil ist auch, sie ist unabhängig und eben nicht, sie ist komplett umgeben von der EU, von einem europäischen Wirtschaftsraum und ohne, dass es Abkommen gäbe, ne, wie die zu Mitgliedschaft im europäischen Wirtschaftsraum, wäre sie gar nicht existenzfähig, weil natürlich auch ein allergrößter Teil ihrer Exporte direkt in die EU gehen. Ne. Das heißt, es ist eine gegenseitige Abhängigkeit, in der die Schweiz immer wieder austarieren muss, wie viel Annäherung brauchen wir, um exportieren zu können, aber auch um Freizügigkeit von Waren, auch von Wissen und Bildungszugängen an Universitäten. Und wie viel können wir uns noch ein Stück weit abschotten oder wollen wir uns abschotten, um auch unabhängig zu werden? Ne? Also man sieht, das hat alles so seine zwei Medaillen. Aber gucken wir doch nochmal auf die Schweiz. Was ist denn an der Schweiz besser, erfolgreicher, außer dem klaren, schönen Wasser, den schönen Bergen, dem Käsefondue, ja, was wir alle sehr zu schätzen wissen. Ja. Aber die Schweiz steht ja wirtschaftlich trotzdem auch besser da als wir aktuell.
Ja, die Schweiz steht wirklich besser da. Also zum Beispiel im Vergleich der letzten 3 Jahre hat die Schweiz moderate Wachstumserfolge zu verzeichnen. Das Bruttoinlandsprodukt ist stets gewachsen, während wir sozusagen auf der Stelle treten. Wir haben seit 2022 eigentlich Nullwachstum, muss man sagen. Und dieses Jahr droht uns das ja auch im Bund. Was uns ein bisschen rausreißt, sind diese Wachstumspakete durch das Sondervermögen. Aber selbst Baden-Württemberg kann da der Schweiz nicht das Wasser reichen. Baden-Württemberg hat eine Wirtschaftsleistung, die, kann man sagen, 30% geringer ist als die der Schweiz, obwohl die Schweiz weniger Menschen hat. Also bei uns sind es, ich sag mal über den Daumen, knapp 11 Millionen, dort sind es 9,1 Millionen Menschen. Und dementsprechend ist auch das Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner in der Schweiz deutlich höher, ums 1,7-fache. Das sind schon Daten. Die Schweizer sind eindeutig wohlhabender, reicher. Ich finde, das sieht man auch, wenn man da ist. Also die Zahl der teuren Autos, die über die Straßen fahren, die ist da schon enorm. Mhm. Ja, und die Schweiz, die punktet eben mit bestimmten Industriegütern, sehr spezielle Industriegüter, viel mit Chemie, aber die haben natürlich auch diese große Finanzindustrie, die weltweit agiert. Und natürlich haben sie zum Beispiel so Sachen wie ihre Uhren und ihre Schokolade, die im Hochpreissegment und trotz dem sehr starken Schweizer Franken weltweit gefragt sind.
Ich glaube, der entscheidende Vorteil ist die Diversifikation. Ne? Wir sind eben sehr stark abhängig von der Autoindustrie. Wir in Baden-Württemberg ganz besonders vom Maschinenbau, also noch sehr stark von klassischen Industrien, die natürlich immer unter Kostendruck stehen, Kostenwettbewerben und natürlich gerade ein weltweites Absatzproblem haben. Wir haben sicher auch noch ein paar hausgemachte Probleme. Wir haben uns, glaube ich, in Bürokratie eingebuddelt. Wir haben sehr hohe Steuern, sehr hohe Lohn- und Energiekosten. Aber die Schweiz hat natürlich keinen Schwerpunkt im Automobilsektor. Sie hat das sicher auch, aber sie hat eben Medizintechnik, Photonik, ne, also sehr moderne Bereiche und eben die Finanzdienstleistungen. Da muss man natürlich sagen, ist auch ein Sonderfaktor. Ne? Die Schweiz zieht natürlich Vermögen aus aller Welt an, ne? aus vielen Traditionen schon, auch als Niedrigsteuerland. Das ist natürlich auch ein Sonderfaktor, den man nicht ganz vergleichen kann mit Deutschland. Trotzdem, die Schweiz ist nicht nur Banken und nicht nur Schokolade und Uhren, sondern die Schweiz hat, wie in Bad Württemberg, hat jede Stadt, jede Region ihren kleinen Weltmarktführer, ne, auch im industriellen Sektor. Und das schaffen die schon besser als wir, die auch sozusagen in diesen schwierigen Zeiten stabil zu halten. Aber woran liegt das, Wolfgang? Was glaubst du, warum ist die Schweizer Wirtschaft produktiver und auch noch trotz Krise erfolgreicher als unsere?
Also ich denke da jetzt gerade mal an Stihl in Waiblingen, den Weltmarktführer für Kettensägen. Daran kann man das eigentlich ganz gut festmachen. Damals, also 2023, hat Stihl angekündigt, sein geplantes Werk in Waiblingen, seine Erweiterung, zu überdenken und liebäugelt damit, dieses Werk in der Schweiz anzusiedeln. Und alle haben nur geguckt, warum machen die das? Schweiz ist doch teuer. Und dann hat Stihl eben gesagt, langsam, wir haben hier sehr stark gestiegene Baukosten, wir haben hier sehr hohe Energiepreise und die Arbeitskosten in der Schweiz sind unterm Strich günstiger als hier. Das hat mich tatsächlich auch überrascht, aber die Begründung von Stihl war so, dass die Löhne zwar höher sind, dafür arbeiten die Leute länger und sie haben weniger Urlaub und die Lohnnebenkosten sind auch deutlich geringer, so dass laut Stihl ein Vorteil bei den Arbeitskosten von 10% entsteht. Mhm. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Das kann man natürlich nochmal überprüfen, aber so Tendenz stimmt schon. Und dann gibt es eben weniger Bürokratie und die Prozesse sind deutlich schneller dort. Also wenn Stihl dort ein Werk errichten will, dann rechnen die mit deutlich geringerem Zeitaufwand für dieses Werk. Das kann Monate, wenige Jahre dauern und hier halt deutlich mehrere Jahre. Und von daher liebäugelt Stihl, also die haben sich noch nicht entschieden, aber die überlegen, dieses Werk tatsächlich in der Schweiz zu bauen. Und man kann es aber auch ein bisschen als Drohgebärde betrachten und sagen, hallo Bundesregierung, wir brauchen andere Rahmenbedingungen in Deutschland, vielleicht etwa so in die Richtung wie Schweiz, überlegt mal. Und wenn ihr diese besseren Rahmenbedingungen, sag ich mal Stichwort Lohnnebenkosten, schafft, dann investieren wir auch gerne wieder am Standort Waiblingen.
Ich glaube, da hast du was Richtiges gesagt. Ne? Man hört ja ganz oft, wir gehen ins Ausland, wir verlagern uns in die Schweiz. Es tun die meisten aber dann doch nicht. Aber ich glaube, diese Sorge der Unternehmen, dass hier so aus dem Mix an komplizierten Verfahren, an Bürokratie, an immer mehr Vorschriften und natürlich insgesamt sehr hochpreisigen Segmenten, dass der Standort unattraktiv wird. Ich glaube, diese Warnung muss man schon ernst nehmen. Ne? Und da muss die Politik zweifellos das Ihrige tun, das, was Grün-Schwarz jetzt ja versprochen hat, dass zumindest hier die Genehmigungen wirklich ganz schnell gehen, ne? Dass die Verfahren einfach sind, dass man alles digital eingibt und dann aber auch schnell genehmigt wird. Und ich glaube, das ist eine Aufgabe, die kann die Politik fast ohne Kosten sozusagen auch erzeugen. Steuern ist natürlich ein schwieriges Feld. Ne? Die Schweiz hat ja einen Steuerföderalismus. Das heißt, jedes Kanton kann eigene Steuern erheben. Es gibt sogar so eine Art Wettbewerb, ne? Wer den höchsten und niedrigsten Steuersatz hat. Allerdings muss man natürlich auch immer dazu wissen, die Schweiz kennt zum Beispiel sowas wie eine Beitragsbemessungsgrenze, kennt die nicht. Das heißt, du zahlst halt für deine Renten, auch wenn du ein sehr hohes Einkommen hast, einen sehr hohen Anteil von deinem Einkommen. Ne? Also ich glaube, man muss immer genau hingucken, was da ist. Trotzdem, also dass die Schweiz effizienter ist, irgendwie einfacher, besser organisiert ist und insgesamt vielleicht von dem Mix aus Bürokratie und Kosten an ein paar Stellen ein paar andere Schrauben hat, ich glaube, das ist unbestritten.
Also der Standortvorteil Steuern, der ist ja gewaltig, sage ich mal. Wir haben im Moment eine Rekordzahl an Menschen aus Deutschland, die jetzt in der Schweiz arbeiten. Es sind letztes Jahr also 330.000 Menschen aus Deutschland in die Schweiz übergesiedelt, um dort zu arbeiten. Rekord. Mhm. Ja. Das liegt natürlich auch an den Steuern, die dort deutlich günstiger sind. Die Schweizer haben deutlich höhere Löhne und zahlen deutlich geringere Steuern, haben deutlich geringere Abgaben. Das bedeutet, dass das Netto am Ende des Monats deutlich höher ist als bei einem deutschen Arbeitnehmer. Mhm. Und das gleicht die höheren Kosten für Lebensmittel und Leben mehr als deutlich aus. Also die Schweizer können viel mehr Geld zurücklegen als wir Deutsche. Und von daher zieht es viele Leute eben im Moment in die Schweiz, wobei das mit Sicherheit nicht so einfach ist. Man muss wirklich gut qualifiziert sein, um diesen Schritt zu machen.
Und ich kenne ja viele aus meinem Studienjahrgang, die ausgewandert sind in die Schweiz. Man überrascht natürlich dann schon, dass die Lebenshaltungskosten und auch die Kosten für Miete viel, viel höher sind. Das ist nämlich eines der Probleme der Schweiz, kann man sagen, ein Luxusproblem. Dem geht es in dem Sinne so gut, wie es ja in Baden-Württemberg eigentlich auch in den letzten Jahren der Fall war, dass sie immer Zuwanderung haben, zu wenig Wohnraum und dadurch natürlich sehr hohe Kosten insgesamt. Die Frage ist ja aber, wir wollen ja jetzt gar nicht vergleichen. Man kann natürlich die Vergleiche immer endlos in die Länge ziehen. Da gibt es dann immer für und wieder. Was können wir denn lernen von der Schweiz? Wenn wir uns mal so die Schweiz angucken und schauen, was haben sie besser organisiert? Neben der Politik, über die wir schon gesprochen haben, was sagt denn die Wirtschaft, mit denen du ja viel auch im Gespräch bist, Wolfgang? Was wäre denn der entscheidende Faktor, um auch einen Stil davon abzuhalten, wirklich in die Schweiz zu gehen?
Also ich würde sagen, wir hatten gerade Steuern. Die Steuerbelastung ist mit Sicherheit aus Sicht vieler Unternehmer, die ich jetzt so höre, ein großer Faktor in Deutschland. Wenn man das vergleicht, Unternehmenssteuern Schweiz, Deutschland, dann ist die effektive Gewinnsteuer, das hängt vom Kanton natürlich ab, zwischen 11% und 18%. Und da muss man vergleichen mit Deutschland, die liegt bei 29% bis 33%, ist also schon deutlich höher. Aber auch wenn man jetzt mal die Steuern weglässt, die Schweiz hat den Vorteil, dass sie deutlich geringere Energiepreise hat, weil die Schweiz, die haben Wasserkraft und haben Atomkraft und haben halb so hohe Kosten für Energie wie hier. Also dort ist eine Industriestunde, eine Stunde Industriestrom für 10 bis 14 Cent pro Kilowattstunde. Ja, 10 bis 14 Cent und hier 20 bis 28 Cent. Das ist gut die Hälfte, kann man sagen. Und wir hatten die Genehmigungsdauer und Bürokratie hatten wir schon, die Punkte da, aber auch, und das finde ich auch interessant, der Arbeitsmarkt. Mhm. Der Arbeitsmarkt ist deutlich flexibler. Warum? Weil die Schweiz hat ein flexibleres Kündigungsrecht. Mhm. Der Kündigungsschutz ist lang nicht so rigide wie hier. Und es gibt ja hier viele Unternehmen, die zurzeit Menschen entlassen. Und auch wenn man eine betriebsbedingte Kündigung hier einreicht, dann muss man den Menschen, den betroffenen Arbeitnehmern in der Regel eine Abfindung zahlen. Und die sind hier so hoch, dass Kündigungen eine sehr hohe Hemmschwelle haben. Und die ist in der Schweiz längst viel geringer. Das kann man sich nämlich auch mal überdenken, wie sinnvoll es ist, den Kündigungsschutz zu flexibilisieren, also zu lockern. Das hat nämlich auch Vorteile, nämlich zum Beispiel für ältere Menschen, wenn ich gekündigt werde in meinem Alter, dann, wenn der Kündigungsschutz flexibel ist, kriege ich ja als älterer Mensch in einer flexibleren Welt eher noch einen Job als jetzt bei uns hier in Deutschland.
Weil man nicht Sorge haben muss, dass man den Menschen dann später gar nicht mehr, also wenn es nicht funktioniert, gar nicht mehr
los. Ja, wenn es nicht funktioniert, kriegst du ihn leichter los.
Aber ich glaube, das ist so, in den letzten Jahren hat sich da auch was aufgebaut. Ne? Man hat vielleicht im Einzelnen immer sinnvoll erscheinende Arbeitnehmerrechte, wie den 8-Stunden-Tag, wie die Rente mit 63. Ne? Also ganz viele, sag mal, oder auch die Bürgergelderhöhung, ne? Man hat viele Dinge gemacht, die im Einzelnen vielleicht nachvollziehbar sind, aber in der Summe natürlich dazu führen, dass sich der Faktor Arbeit verteuert und auch die, sag mal, die Flexibilität immer weiter einschränkt. Ne? Und ich glaube, das ist schon eine Schwierigkeit. Da gehört natürlich auch dazu, dass unsere Gewerkschaften hier, gerade die IG Metall, immer höhere Löhne ausgehandelt hat, immer kürzere Arbeitszeiten, die sogenannte Steinkühlerpause. Das kann man alles machen, solange man sozusagen Geld wie Heu verdient hat, wie es ja manche Industrieunternehmen, gerade hier in der Automobilbranche, jahrelang gemacht haben, aber das ist jetzt nun mal vorbei, die Zeit. Und ich glaube, jetzt kommen wir ganz schwer wieder von diesem Standard runter, der uns jetzt gerade in der Krise unfassbar unflexibel macht. Es ist ja tatsächlich nicht mal möglich, mal 12 Stunden durcharbeiten, weil tatsächlich eine Höchstarbeitsgrenze gilt. Das soll ja flexibilisiert werden mit einer Wochenarbeitszeit, was ich für absolut sinnvoll halte. Aber tatsächlich haben wir uns da, glaube ich, in den letzten Jahren ein bisschen eingemauert in ganz vielen Einzelmaßnahmen. Und das in der Summe macht, glaube ich, die Schwierigkeit aus. Ne? Wahrscheinlich kann man jetzt gar nicht sagen, dass den Knopf müsste die Politik drücken, dann ging es plötzlich wieder anders. Aber in der Summe ist es, glaube ich. Und da hat der Unternehmer, auch der was investieren will, vielleicht das Gefühl, es ist hier unheimlich schwierig, unheimlich teuer und unheimlich unflexibel. Ja.
Also die, die jetzt in die Schweiz gehen, sind ja in der Regel eher Leistungsträger. Das heißt, die gehen in die Schweiz, weil sie wissen, sie können dort richtig Geld verdienen. Sie müssen mehr leisten, aber können davon auch profitieren. Und wenn es da zum Beispiel, also bei uns gibt es diese rigiden Arbeitszeitregeln, die für Leistungsträger eher störend sind. Und dann gibt es eben auch die steuerlichen Hemmnisse, wenn ein Leistungsträger in Deutschland 10 Stunden mehr arbeitet, als in seinem Vertrag steht und einen Bonus kriegt, dann kriegt er den Bonus überwiesen und die Hälfte von dem Bonus sind Steuern und Abgaben. Deswegen viele Leistungsträger, die fühlen sich da gehemmt dadurch, weil sie ihre zusätzliche Leistung nicht entsprechend vergütet bekommen.
Jetzt will ich trotzdem mal die Gegenrede aufmachen. Das galt ja alles auch schon vor 2020. Ne? Also auch da hatten wir hohe Löhne, wir hatten hohe Abgaben, wir hatten CO2-Abgaben, wir hatten unflexibles Arbeitsrecht. Und trotzdem waren wir ja zwischen 2010 und 2020 die mit Abstand stärkste Volkswirtschaft, die uns alle beneidet haben, weil wir durch unsere, sag ich mal, sagenhafte Automobilindustrie, die nach China, USA einfach unfassbar viele Autos verkauft wird. Na, Porsche hat ja so viele Autos verkauft wie noch nie in seiner ganzen Geschichte. Also da hat es funktioniert, da konnten wir uns das in Anführungszeichen leisten. Was ist denn jetzt plötzlich anders? Ne? Also warum, klar, wir haben Krisen, wir haben den Ukraine-Krieg, wir haben die Corona-Krise, wir haben eine Krise nach der anderen. Das macht natürlich Exporte und Automobilexporte unheimlich schwierig. Trotzdem hat man das Gefühl, es ist so ein bisschen so ein Mehltau über unserem Land. Ne? Also irgendwas hat sich ja verändert, obwohl sich die Rechtslage ja gar nicht geändert hat.
Ja, vielleicht ist es genau das, was uns Probleme bereitet, dass wir an einem Punkt angekommen sind, an dem wir erkennen müssen, wir haben uns zu viel gegönnt. Mhm. Also eine 35-Stunden-Woche, wo bei Daimler freitagmittags schon die Büros leer sind, das kann man nicht mehr halten. Wenn man sich überlegt, dass in China die Leute 11,5 Stunden in der Industrie arbeiten, und zwar 6 Tage die Woche, in Korea ähnlich. Das heißt, diese schöne Welt, die wir uns gebaut haben, die ist ja durchaus schön, kann man ja nicht kritisieren, aber wir müssen auf dem Weltmarkt mithalten. Und der Wind auf dem Weltmarkt, der pfeift uns jetzt um die Ohren. Wir können so nicht weitermachen. Wir müssen von bestimmten liebgewonnenen Gewohnheiten tatsächlich Abstand nehmen und uns neu erfinden. Und dieses Neuerfinden, das traue ich uns zu. Das traue ich Deutschland auf jeden Fall zu. Aber also ich erinnere mal an die Ruckrede von diesem berühmten Bundespräsidenten Herzog damals. Wir bräuchten jetzt eine Ruckrede. Und wir bräuchten auch jemand, da denke ich jetzt mal an den Kanzler Merz, der eine Vision in den Raum stellt und sagt, Leute, da wollen wir hin. In 10 Jahren will ich, dass Deutschland dahin kommt. Das kann schmerzhaft sein für den einen oder die andere, aber das ist unser Ziel. Und wegen diesem Ziel gibt es jetzt Reformen. Und die können auch mal schmerzhaft sein. Aber wir brauchen diese Vision jetzt, also sage ich mal Gerhard Schröder hat auch eine Agenda 2010 entwickelt und entworfen und hat die Leute tatsächlich mitgezogen. Und wir brauchen dieses Mitziehen der Menschen jetzt in eine Richtung. Und ich kann jetzt diese Vision von unserer Bundesregierung kann ich jetzt nicht erkennen, muss ich einfach sagen. Aber die brauchen wir.
Und das ist genau die Schwierigkeit. Jetzt machen wir, es werden ja so viele Reformen angeschoben, wie, glaube ich, noch nie in den letzten 20 Jahren. Aber es ist alles so ein bisschen Stückwerk, ne? Man macht eine Gesundheitsreform, die bringt erstmal ziemlich viel Zumutung zu mit. Ja? Also dann fängt man an, sozusagen ein bisschen hier an der Witwenrente rumzubasteln. Dann fängt man hier, gibt eine große Rentenreform, aber es ist alles immer Einzelpakete. Ne? Und ich glaube, was du sagst, ist völlig richtig. Man müsste sagen, da geht's hin, ja, das ist die Vision. Und das muss man, wie damals bei der Agenda 2010 hat man das ja auch ganz geschickt gemacht, noch eine soziale Komponente eingebaut. Ja. Da gibt es Einschnitte, es gibt jetzt, damals wurden ja die Minijobs eingeführt, ne, da wurde das damalige Sozialhilfe reformiert zu Hartz IV, das heißt, man hat nicht mehr endlos Arbeitslosengeld bekommen, hat aber gleichzeitig gesagt, wir machen aber auch eine Ausbildungsumlage, ne, dass also irgendwie die Menschen auch das Gefühl hatten, ja, es trifft auch die Großen und Reichen, ja, und ich glaube, sowas könnte man schon verargumentieren, wenn man sagt, wir machen hier wirklich Einschnitte, wir fahren den Sozialstaat ein bisschen zurück, wir senken das Steuerniveau, wir machen alles einfacher und vielleicht noch, was auch immer, eine Reichensteuer, irgend so ein Argument, dass die Leute das Gefühl haben, ja, auch die tragen ihren Teil bei. Und wenn man das gut kommuniziert und sagt, das wird jetzt hart, aber wir müssen da durch und dann geht es uns auch wieder aufwärts. Ich glaube, das wäre auch psychologisch ganz wichtig, weil du sprichst ja viel mit Unternehmen. Ich habe den Eindruck, es geht nicht allen ganz schlecht. Ja, viele haben so, halten sich zurück mit Investitionen, könnten wieder loslegen, haben eine Flaute, aber noch keine totale Krise. Sie schmeißen, sagen wir, sie bauen vielleicht ein paar Arbeitsplätze ab, aber nicht die Masse. Also es ist noch so im Wartezustand. Ja? Also wenn da was käme, was uns mal wieder richtig in die Offensive bringt, auch psychologisch, ich glaube, dann kämen wir auch wieder in den Turnaround. Aber das braucht es jetzt. Ne? Also immer in Kleinteilen sich verlieren, da hat die Wirtschaft kein Vertrauen. Und Vertrauen ist die entscheidende Ressource, die man braucht, um zu investieren.
Ja. Ja gut, wir haben gesagt, was können wir von der Schweiz lernen?
Richtig, wir sind schon wieder ganz
bei uns. Aber noch mal trotzdem, was können wir von Gerhard Schröder lernen? Ja. Wie hat er diese Reform damals gemacht? Er hat zum Beispiel gesagt, sozial ist, was Arbeit schafft. Also hat er überlegt, wir müssen die Lohnnebenkosten runterbringen. Dann wird Arbeit günstiger für Arbeitgeber und sie stellen mehr Leute ein. Gleichzeitig wird Arbeit attraktiver für die Arbeitnehmer, weil ihnen bleibt mehr netto. Und das, meine ich, ist wirklich eine entscheidende Stellschraube auch für uns, dass wir die Lohnnebenkosten in den Griff kriegen, damit Arbeit wieder günstiger wird. Und das ist zum Beispiel in der Schweiz eben der Fall. Deswegen gehen da die Leistungsträger hin. Deswegen sind die Schweizer auch bereit, Leistung zu bringen, glaube ich, weil sie wissen, es zahlt sich am Ende des Monats aus.
Klar, das ist jetzt auch die klassische Angebotspolitik, ne? Die sagt, Faktor Arbeit verringern. Ich bin ja kein Keynesianer, der sagt, der Staat muss sozusagen immer mehr Geld ausgeben. Aber ich glaube, eine Lösung kann immer auch eine Mischung der beiden Systeme sein. Also ich glaube schon, wir müssen unsere Arbeitskosten runterbringen, wir müssen es einfacher werden. Und dann, das, was ja gerade schon geschieht, ne, dass der Staat schon auch Investitionsimpulse setzt mit so einem Sondervermögen, das kann schon funktionieren, nur alleine wirkt das eben nicht. Ne? Das sehen wir gerade aktuell. Das bringt tatsächlich uns, glaube ich, die 0,3-0,5% Wachstum. Die kommen vor allem aus dem Sondervermögen her, weil die Weltwirtschaft einfach auch jetzt durch den neuesten Iran-Krieg, der jetzt zum Glück hoffentlich beseitigt ist, uns natürlich auch wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Aber es ist schon richtig, beides muss sein und wahrscheinlich wird eines nur nicht funktionieren. Ne? Das wird auch nicht durchsetzbar sein. Aber kommen wir auf die Schweiz zurück. Ich glaube, einen Punkt haben wir noch nicht durchbesprochen. Was die Schweiz natürlich auch ist Infrastruktur. Ne? Also Gotthard-Basistunnel, es wird geplant, es ist im Zeitrahmen, es ist im Kostenrahmen, wenn man halt realistisch plant. Übrigens oft mit deutschen Ingenieuren, mit deutschen
Herrenknecht-Tunnelbau, ja.
Richtig,
genau.
Ne? Also da sind wir schon gut, aber das Planen und Bauen im Zeit- und Kostenrahmen, das kriegen wir nicht hin oder müssen wir gar nicht Stuttgart 21 bemühen, wo, glaube ich, alles schiefgegangen ist, was schiefgegangen ist. Aber wir schaffen es ja kaum noch ein Großprojekt irgendwie vernünftig so fertig zu planen, dass es einigermaßen im Rahmen bleibt. Und ich glaube, das ist schon, was Verlässlichkeit und auch Funktionieren von Infrastruktur angeht, da können wir ganz viel von der Schweiz lernen.
Also in der Tat, also der Gotthardtunnel, der basiert ja auch auf einer Abstimmung, einer, weiß nicht, ob das eine Volksabstimmung war, auf jeden Fall haben sie alle abgestimmt und gesagt, ja, das wollen wir. Es gab dann einen Konsens und dann hat man losgeplant. Die Schweiz schafft es tatsächlich, diese Planung so zu machen, dass am Ende alles im Zeitplan, im Kostenplan läuft. Das ist schon sehr beeindruckend. Das fehlt uns. Wir haben sehr gute Ingenieure, wir haben hervorragende Planer. Bei Stuttgart 21 mag das an der Komplexität geschuldet sein. Der Verbandschef vom Verband Bauwirtschaft Baden-Württemberg, Thomas Möller, sagte mir kürzlich, ja, er fürchtet, dass bei diesem Projekt Stuttgart 21 kaum einer wirklich durchsteigt, weil es so komplex ist. Und man hat natürlich einen ähnlichen Fehler gemacht, vielleicht wie bei dem Berliner Flughafen BER. In Berlin hat man ja auch endlos viel umgeplant. Dann wollte man plötzlich eine Shopping Mall noch zwischen Eingang und Landebahn bauen. Und also ganz viele Dinge, die man vorher nicht geplant hatte. Bei Stuttgart 21 ist es natürlich die Digitalisierung des Bahnknotens. Die wurde meines Wissens 2022 entschieden. Das hat das Projekt extrem verkompliziert. Und wir brauchen eigentlich Projekte, die man plant und möglichst rasch durchzieht. Je länger ein Projekt dauert, desto fehleranfälliger wird es und desto mehr Fehler kommen durchs Umplanen. Das heißt, Projekte müssten zeitlich begrenzt sein und die Genehmigungsverfahren, die dauern bei uns extrem lang. Auch weil verschiedene Verbände eben klagen können und das wurde bei Stuttgart 21 ja ausgiebig gemacht. Es gab ja etliche Gerichtsverfahren. Die Bahn muss dann immer sich rechtfertigen. Das kostet unendlich Zeit. Also dieser Zeitverlust durch diese langen Genehmigungen und die Gerichtsprozesse da, das müsste man viel mehr in den Griff kriegen und die Projekte viel, viel kürzer ansetzen.
Ja, und ich glaube, es ist auch eine Frage der realistischen Planung. Also Stuttgart 21 ist ein perfektes Beispiel dafür. Es wurde sozusagen immer das maximal denkbar Machbare möglich geplant. Na, ich bin ja letzten Oktober mal durch diesen Tiefbahnhof gelaufen und das ist ja eine Kathedrale. Ja, das jedes einzelne Stück ist aus Weißbeton einzelgefertigt, geschwungen, dass alles perfekt ist. Ne, man hat uns gesagt, der Architekt aus Australien muss staunend daneben stehen. Ich sage immer, der Pendler aus Asperg hätte gleich gereicht, wenn der staunt, dass es pünktlich ist. Ne? Also Gigantomanie, ne? Manchmal auch Größenwahn in der Planung. Und dann wird oft eine politische Planung gemacht, die so auf einen bestimmten Zeitpunkt herausgeht und die Kosten möglichst niedrigst ansetzt in der Planung, damit es eben politisch durchsetzbar ist. Und dann kann das natürlich nicht funktionieren. Ne? Und dann die Zeitenläufe. Man hat so lange gebaut, dass sich der Brandschutz völlig verändert hat. Ne? Also erst hieß es, man kann mit einzelnen Stromleitungen das absichern. Jetzt heißt natürlich, es hat sich eben die Rechtslage verändert. Jetzt brauchst du zwei unabhängige Stromkreisläufe. Dann musst du da unten Notstromaggregate einbauen. Ja? Das sind alles Dinge, die sind durch diese völlige Fehlplanung und auch diese zeitliche Planung natürlich auch später erst entstanden. Und dann kommt natürlich noch die Politik dazu. Das ist immer das Allerproblematische. Das war ja in Berlin das Hauptproblem. Ständig haben sich Politiker eingemischt, die was anders haben wollten. Und eine Nachplanung und eine Umplanung. Ja. Also auch das war natürlich bei Stuttgart 21 maximal schlecht gemacht. Und es schafft die Schweiz vielleicht auch dadurch, dass es oft eine Volksabstimmung am Anfang gibt. Da ist erstmal die Legitimität eines Projektes geklärt. Ja. Dann muss man nicht mehr 100-mal dagegen klagen, sondern ist es einfach klar, ne, was passiert. Und dann sagen die aber auch im Vornherein, es kostet aber 10, 12, 15 Milliarden. Und das gilt dann auch. Ne? Und wenn man weiß, dass das auch gilt, dann hat man vielleicht mehr Vertrauen, als wenn man sagt, naja, die geben jetzt nur wieder einen politischen Preis ein und dann sagen sie nach 5 Jahren, leider ist es teurer geworden. Also da ist vielleicht auch eine Frage der Mentalität, ja, dass die Schweizer vielleicht einfach noch seriös sind und sowas sich gar nicht trauen würden, mit sowas für die Öffentlichkeit zu gehen. Aber davon können wir, glaube ich, ganz viel lernen. Auch, dass die Infrastruktur schlicht funktioniert. Dass die Bahn dort pünktlich ist, hat ja Gründe. Der Grund ist erstens, man hat immer gut in die Infrastruktur investiert und nicht kaputt gespart. Und zweitens, man hat natürlich die Bahn so ein bisschen wie als Staatsheiligtum verehrt. Ja, also in der Schweiz hat die Bahn einen Rang fast im Status des Heiligen. Also den Schweizern ist ihre Bahn wichtig. Sie investieren dafür, geben viel Geld aus und sorgen auch, dass sie gut gemanagt ist, während wir eigentlich gefühlt die Bahn 20 Jahre heruntergewirtschaftet haben. Ne? Und das merkst du dann irgendwann auch.
Ja, das ist natürlich vielleicht auch eine Entwicklung bei der Bahn. Man wollte sie ja privatisieren und diese Privatisierung ist misslungen. Da kam die Finanzkrise dazwischen. Die Idee, dieser Ansatz, den finde ich nach wie vor gut. Warum? Weil man hat die Infrastruktur getrennt von dem Betrieb. Die Infrastruktur würde beim Staat verbleiben, aber der Betrieb auf den Bahnen, auf den Gleisen würde dann Wettbewerb bestehen. Und dass man diesen Weg nicht weitergeht, ja, den haben wir ja in Baden-Württemberg auf gewisse Weise schon realisiert. Es fahren in Baden-Württemberg viele Privatbahnen. Aber gut, die sind teilweise auch nicht pünktlich. Das hat dann mit der Infrastruktur zu tun.
Oder werden da vom Land übernommen, wenn sie pleite gehen. Ne? Also ja, auch das wie genau. Bei Emilio, das natürlich.
Aber die Idee ist meines Erachtens tatsächlich bestechend. Wenn man Wettbewerb auf der Schiene schaffen würde, vorausgesetzt man kümmert sich um die Infrastruktur, dann könnte man in Deutschland wahrscheinlich viel innovativer Bahnbetrieb machen und vielleicht die Leute auch wieder mehr auf die Bahn kriegen.
Absolut. Also ich glaube, das war ein politischer Fehler, die Infrastruktur auch unterzufinanzieren. Die Schweiz hat natürlich, die hat eine Autobahnmaut, ja. Die haben bestimmte Abgaben, dafür ist die Infrastruktur auf Top-Zustand. Ja. Das ist, glaube ich, der eine Fehler. Und dann war natürlich bei der Bahnprivatisierung aus meiner Sicht der Kardinalfehler zu glauben, man könne an die Börse gehen und hat dann die Bahn natürlich versucht, so wirtschaftlich wie möglich aufzustellen. Aber man hat dadurch halt an der Infrastruktur gespart. Ja. Also sowohl der Staat als auch dann Medon war das. Na gut, klar, Medon wird immer gern für alles verantwortlich gemacht. Aber tatsächlich war eben die Strategie, die Bahn sozusagen so kostengünstig zu machen, dass sie an die Börse geht und dann vielleicht wieder Geld zu haben. Ich glaube, das war der Fehler. Hätte man sie vielleicht nur einfach als Unternehmen geführt, wie sie jetzt ist, als Bahn AG, vielleicht auch ein bisschen weniger Politiker in Aufsichtsräten. Ne. Das ist, glaube ich, auch ein entscheidender Faktor und mehr Bahnkompetenz. Ich hoffe, ehrlich gesagt, dass die neue Bahnchefin Frau Paller, die aus Österreich stammt und dort wohl auch schon guten Ruf hat, da wieder etwas mehr Realismus und mehr bessere Planung reingeht. Deswegen, so schlimm das mit Stuttgart 31, so nennen wir es ja inzwischen, ist, vielleicht gilt ja zumindest mal dieses Datum. Das wäre ja schon mal, dann hätte man von der Schweiz was gelernt.
Also am 25. Juni, ist nicht mehr lange, da werden sich ja, wird sich die Frau Paller mit ihren Aufsichtsräten zusammensetzen, da wird Tacheles geredet und am 26. Juni tagt der Lenkungskreis und wir werden dann als Journalisten natürlich dabei sein und hoffen, dass wir da mehr erfahren über die Misere, die bei der Bahn, bei Stuttgart 21 im Moment herrscht, aber auch welche Pläne die Frau Paller hat, um die Kuh vom Glatteis zu bekommen.
Ja, ich glaube, Realismus wäre da gut und ich glaube, sie hat ich finde fast schon bewundernswert gesagt, Leute, diese Luftschlösser, die bauen wir jetzt nicht mehr. Ja? Wir bauen die nennen nicht sofort. Die hätten natürlich jetzt problemlos sagen können, wir öffnen es 27, 28, hätten sie 28 gesagt, sie öffnen es 29. Deswegen, ich finde es sogar ehrlich zu sagen, es wird 31 oder vielleicht sogar 33, bis dann alles fertig ist. Weil dann ist man auf einer Basis, die dann wirklich auch funktioniert. Hoffen wir, dass es so kommt, dass vielleicht da Frau Paller, eine Österreicherin, ein bisschen mehr Schweiz in unser System reinbringt. Das wäre natürlich eine tolle Idee, ne?
Also eine kleine Sache würde ich gerne noch über die Schweiz loswerden, die ich sehr, sehr gut finde. In der Schweiz gibt es ja Genossenschaften in vielerlei Hinsicht, zum Beispiel Wohnungsbaugenossenschaften, die Wohnraum schaffen. Das ist das eine, aber auch zum Beispiel im Bereich Supermärkte gibt es ja Migros und Coop. Das sind auch genossenschaftlich geführte Unternehmen. Also da ticken die Schweizer enorm gut, weil in den Aufsichtsräten dieser Genossenschaften sitzen quasi die Konsumenten. Das heißt, wenn ich will, dass ich Erdbeeren aus Baden-Württemberg habe oder in diesem Fall Erdbeeren aus dem Kanton Zürich, dann kann ich meinem Supermarkt sagen, hol diese Erdbeeren und hol die nicht aus England oder aus Süditalien. Also dieses Mitbestimmen, das haben die Schweizer bis ins Detail und das geht eben auch in den Wohnungsbau rein. Mhm. Und da können wir von der Schweiz auch wieder lernen, finde ich. Diese genossenschaftlichen Wohnungsbauunternehmen, die vermieten deutlich günstiger als der Markt, weil sie in Zürich zum Beispiel in Erbpacht den Raum, also den Boden für ihre Wohnungen bekommen. Das heißt, sie müssen den Boden nicht bezahlen, sondern pachten ihn einfach bei der Stadt Zürich. Und dadurch wird Wohnen wieder günstiger und dadurch können diese Genossenschaften diese Preise, die horrenden Preise am Wohnungsmarkt in Zürich zum Beispiel, dämpfen.
Ja.
Deswegen, was wir vielleicht auch lernen können, sind diese Mitsprache von den Schweizern auch im Kleinen, im Alltäglichen, im Supermarkt oder beim Wohnen. Das finde ich faszinierend.
Ja, das ist, glaube ich, was man gerne sieht. Übrigens hat die Schweiz auch schon seit 20 Jahren ein Verbot von Massentierhaltung und hat deswegen eine unglaubliche Fleischqualität. Ne? Auch das sind so kleine Dinge, wo einfach Weichen vor langer Zeit schon richtig gestellt wurden. Und wenn wir jetzt in der Schweiz essen geht, ja, das ist teuer, aber die Fleischqualität ist um vieles besser als bei uns. Ne? Und ich glaube, da so von dieser Nachhaltigkeit können wir, glaube ich, schon einiges lernen. Also, ich glaube, wir haben jetzt von der Schweiz schon einiges gelernt. Wolfgang, wann ist denn dein nächster Schweizurlaub? Wo willst du denn hin? Hast du schon Pläne?
Also in die Schweiz zu reisen habe ich jetzt gerade nicht vor.
Ist ja auch nicht immer so ganz günstig, ne?
Ist nicht immer so ganz günstig, aber jederzeit eigentlich. Ich sehne mich immer danach. Der Zürichsee oder die Berge sind wunderschön, aber ich muss auch sagen, ich war jetzt am Wochenende im Schwarzwald. Wir haben hier im Schwarzwald auch wunderschöne Ecken zum Laufen, zum Wandern und die Natur ist hier gerade so wunderschön. Also wir müssen nicht unbedingt in die Schweiz. Wir haben hier im Schwabenland auch wunderschöne Ecken, die man genießen kann.
Das ist ein super Schlusswort schon fast, ne? Weil tatsächlich, wir lieben die Schweiz. Ich bin da auch gerne mehr hier. Aber um ganz ehrlich zu sein, ich werde sicher nicht einer von den Auswanderern sein. Ich bleibe gern lieber hier. So schön die Schweiz ist, ne? Weil Baden-Württemberg ist halt auch schön. Gell? Super. Wolfgang, vielen Dank. Es war mal wieder richtig spannend und glaube auch tiefgründig, was wir da gemacht haben. Ich glaube, wir werden das hier weiter verfolgen. Vielleicht nimmt sich ja die Politik auch ein bisschen was zu Herzen. Und vielen Dank, dass du da warst.
Ja, hat mich gefreut. Vielen Dank auch.
Ja, vielen Dank, liebe Zuhörer. Dann freut es uns auch, dass Sie bei uns waren. Nächste Woche geht es wieder mit Leonie Hennes um landespolitische Fragen. Wir sind schon sehr gespannt, nämlich wie es dann weitergeht bis zur Sommerpause mit Grün und Schwarz. Und bleiben Sie uns gewogen. Schauen Sie auch gerne auf www.staatsanzeiger.de vorbei und schließen Sie gerne ein Abo ab für 99 im Monat. Sind Sie dabei und kriegen tiefgründige Informationen zu Politik, Wirtschaft und Kommunalen. Von daher, vielen Dank, dass Sie dabei waren und bis nächste Woche.